SRF 2 Kultur.
Der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf ist tot. Er gehört zu den bedeutenden jungen deutschen Schriftstellern unserer Generation. Wolfgang Herrndorf wurde nur 48 Jahre alt. Er litt an einem bösartigen Gehirntumor und soll sich letzte Nacht in Berlin das Leben genommen haben. SRF-Literaturredaktorin Nicola Steiner kennt die Romane von Wolfgang Herrndorf. Ich habe sie gefragt, ob sie ihn auch einmal persönlich getroffen hat.
Nein, leider nicht. Er hat sich nämlich in den letzten Jahren völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er hat keine Interviews gegeben, er hat keine Lesungen gemacht und hatte nur wenig Vertraute in seinem Umfeld. Man konnte zu ihm keinen Kontakt herstellen. Er aber hat einen Weg nach draußen gefunden, und zwar über seinen Blog Arbeit und Struktur. Den habe ich regelmäßig gelesen. Dort hat er nämlich seine Krankheit und deren Auswirkungen auf den Alltag niedergeschrieben.
Und was konkret konnte man lesen in diesem Blog?
Das war ein digitales Tagebuch mit Einträgen, die er täglich, aber nicht durchgehend täglich geführt hat. Die haben seine Stimmung gespiegelt von der Depression, von der Todesangst, aber eben auch von den guten Tagen. Also wenn er schwimmen war im Schlachtensee oder wenn er geschrieben hat und diese euphorischen Momente, den Rausch des Schreibens erlebt hat. Es haben sehr viele Leute diesen Blog gelesen, also nicht nur die Leute aus der Branche.
Nicola Steiner, Sie haben gesagt, er ist nie an die Öffentlichkeit gegangen, aber jetzt hat er doch gerade letztes Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten.
Ja, den hat er für seinen letzten Roman Sand bekommen, der übrigens ein Rückblick ist in das Jahr 1972 und ausgerechnet von einem Mann handelt, der sein Gedächtnis verloren hat. Aber auch bei allen Preisverleihungen ist er nicht selbst erschienen, sondern er hat sich von Freunden vertreten lassen.
Und Gedächtnisverlust war auch eines seiner Krankheitssymptome beim Gehirntumor. Er ist ja erst in den letzten Jahren so richtig bekannt geworden. Ist Wolfgang Herrndorf ein literarischer Späteinsteiger?
Ja, das kann man sogar so sagen. Es fing alles mit der Kunst an. Er ist 1965 in Hamburg geboren, ging dann nach Nürnberg, um Kunst zu studieren, und anschließend nach dem Studium ging er weiter nach Berlin und hat dann als Maler gearbeitet, hat für den Hafmanns Verlag Titelbilder geschaffen und hat unter anderem für die Satirezeitschrift Titanic gearbeitet. Er hatte dann relativ spät, mit 37 Jahren also, sein literarisches Debüt. Das war der Roman In Plüschgewittern, der ist nicht weiter aufgefallen. Dann kam aber 2004 eine kleine Überraschung. Er gewann nämlich den Publikumspreis beim Bachmann-Wettbewerb. Und es war das Jahr, als Uwe Tellkamp den normalen Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Da konnte man sehen, dass Herrndorf zum einen Talent hat, aber zum anderen eben auch die Leser anspricht.
Und dann kam ein Roman, der auch gezeigt hat, dass er eben die Leser wirklich in den Griff nehmen kann. Chick heißt der.
Ja, der ist 2010 erschienen. Der war übrigens auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Der hat sich dann aber zu einem riesigen Bestseller entwickelt. Also allein in Deutschland wurden über 1 Million Exemplare verkauft. Er stand über ein Jahr auf der Bestsellerliste und aus seinem Stoff sind zahlreiche Theaterstücke entstanden.
Und aus Chick von Wolfgang Herrndorf hören wir jetzt einmal einen Ausschnitt. Was müssen wir wissen, um das zu verstehen, Nicola Steiner?
Ja, Chick ist ein höchst unterhaltsamer Jugendroman, eine Art Huckleberry Finn-Geschichte. Es geht um zwei Jungen, um zwei Außenseiter, die sich in ein Auto setzen und damit durch den Osten Deutschlands, also durch die Mark Brandenburg, fahren. Sie haben nur ein Problem, sie sind erst 14.
Und das hören wir jetzt gelesen von Wolfgang Herrndorf selber.
Landkarten sind für Muschis, sagte Chick. Und da hatte er logisch recht. Aber wie man es bis in die Walachei schaffen sollte, wenn man nicht mal wusste, wo Rahnsdorf ist, deutete sich da als Problem schon mal an. Tatsächlich sah Chick ein bisschen älter aus als 14, aber keinesfalls wie 18. Wobei wir auch nicht wussten, wie er in voller Fahrt durch die verschmierten Scheiben aussah. Um das zu testen, machten wir auf einem abgelegenen Feldweg erstmal ein paar Versuche. Ich stellte mich an den Straßenrand und Chick musste 20 Mal an mir vorbeifahren, damit ich gucken konnte, wie er am erwachsensten rüberkam. Er legte beide Schlafsäcke als Kissen auf den Fahrersitz, setzte meine Sonnenbrille wieder auf und schob sie ins Haar, steckte eine Zigarette in seinen Mundwinkel und klebte sich zuletzt ein paar Stücke schwarzes Isolierband ins Gesicht, um einen Kevin Kurani-Bart zu simulieren. Er sah allerdings nicht aus wie Kevin Kurani, sondern wie ein 14-Jähriger, der sich Isolierband ins Gesicht geklebt hat. Am Ende riss er alles wieder runter und pappte sich einen kleinen, quadratischen Klebestreifen unter die Nase. Damit sah er aus wie Hitler. Aber das wirkte aus einiger Entfernung tatsächlich am besten. Und weil wir in Brandenburg waren, konnte das auch keine politischen Konflikte geben.
SRF 2 Kultur, am Mikrofon Christina Kapretz mit den Kulturnachrichten. Die russische Polizei hat eine Kunstausstellung in St. Petersburg geschlossen und einige Bilder beschlagnahmt. Das berichten russische Medien. In der Schau zeigte der Künstler Konstantin Altunin Bilder von russischen Politikern, darunter ein halbnackter Kremlchef Wladimir Putin und Ministerpräsident Dmitri Medvedev in Frauenunterwäsche. Ein anderes Bild zeigt einen prominenten Kämpfer gegen Homosexualität vor einer Regenbogenfahne. In St. Petersburg findet nächste Woche der G20-Gipfel statt. Die Ausstellung Herrscher war auch als künstlerischer Beitrag zum Besuch von Staats- und Regierungschef aus aller Welt gedacht. Was das Schweizer Fernsehen seit 5 Jahren vormacht, haben die Salzburger Festspiele jetzt auch realisiert. Eine Oper explizit fürs Fernsehen. Gestern war Mozarts Entführung aus dem Serail in Salzburg zu sehen, an verschiedenen Schauplätzen rund um einen Flugzeughangar. Das Publikum vor Ort sah aber jeweils nur Teile des Spektakels. Die ganze Oper bekam nur das Fernsehpublikum zu sehen. Gefilmte Oper liegt offenbar im Trend. So kann man Produktionen des Royal Opera House in London bald live auf Schweizer Leinwänden sehen. Ab Oktober zeigen Kinos in Zürich, Bern und Basel ausgewählte Ballett- und Opernaufführungen in HD-Qualität. Dass Oper nicht erst heute ein Geschäft ist, beweist eine neue Ausstellung in Berlin. Die Schau mit dem Titel Unternehmen Oper zeigt den Komponisten Giuseppe Verdi als erfolgreichen Geschäftsmann. Er und sein Verleger Giulio Ricordi hätten Opern, Partituren und Libretti gezielt vermarktet, wobei der Verleger dem Komponisten ganz bewusst publikumstaugliche Stoffe vorschlug. Ricordi soll 7 Jahre lang bei Verdi gebettelt haben, damit der Komponist eine Oper über Othello von Shakespeare schreibe. Verdi bekam dafür einen Vorschuss von heute umgerechnet 900.000 Euro. Die Ausstellung Unternehmen Oper ist derzeit in Berlin in der Bertelsmann-Vertretung zu sehen.
Noch etwas weiter hören wir jetzt zurück in die Geschichte zum 28. August 1963. Sie gilt ja als eine der besten Reden des 20. Jahrhunderts, Martin Luther Kings Ansprache in Washington. Zur Wirkung dieser Rede und zum Mythos um sie hat insbesondere eine kurze Passage beigetragen, ein Refrain, den Martin Luther King jeweils mit »I have a dream« begann. Über dieser Rede hatte der gewaltlose Vorkämpfer der schwarzen Bürgerrechtsbewegung stundenlang gebrütet. Doch wenn man in seinem Manuskript nachliest, merkt man, genau die Passage mit »I have a dream« steht gar nicht drin. David Vogel erzählt, wieso Martin Luther King vom vorbereiteten Skript abkam.
Fast 250.000 Menschen, Schwarze und Weiße, versammeln sich im Park des Lincoln Memorial in Washington. Es ist drückend heiß und die Menschen hören seit Stunden den Exponenten der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung zu, als endlich auch Martin Luther King Jr. auftritt.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
Bereits vor diesem Auftritt war Luther King das Gesicht der Bürgerrechtsbewegung, Land auf, Land ab unterwegs, um die Aufhebung der Rassentrennung zu fordern. Luther King war ein rhetorisch brillanter Redner, der frei improvisieren und hunderte Zitate aus dem Gedächtnis abrufen konnte. Die Passage mit »I have a dream« hatte er schon einige Mal in seinen Reden benutzt. Am Abend vor dem 28. August 1963, da saß der Priester in seinem Hotelzimmer und feilte mit seinem Berater White Walker an der Rede, wie der britische Buchautor Gary Young erzählt.
Am Abend davor feilte er an seiner Rede und suchte nach guten Ideen. Und sein Berater sagt, lass dieses I have a dream Ding sein. Es ist ein Klischee.
Martin Luther King hört auf seinen Berater und verzichtet auf diese Passage. Am nächsten Tag tritt er auf die Bühne und hält seine Rede. Sie ist gut, sie ist sogar sehr gut und er erhält immer wieder Applaus.
Go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend,
Doch seine Zuhörer sind erschöpft und der Funke will nicht springen. Luther King spürt das, reagiert aber nicht.
Er hält an seiner Rede fest. Geh zurück nach Mississippi, geh zurück nach South Carolina. Hinter ihm hört ihm die Gospelsängerin Mahalia Jackson zu. Jackson ruft ihm zu, erzähl von deinem Traum, Martin. Denn sie hatte diese Passage in Detroit gehört.
Zweimal ruft die Mahalia Jackson nochmals nach. Nach einem Zwischenapplaus hält King kurz inne, macht eine Kunstpause und schiebt sein Manuskript zur Seite.
I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
Damit sind seine Zuhörer endlich aus der Apathie erwacht. Aus dem Redner Martin Luther King wird der Priester Martin Luther King. Er klebt nicht mehr verkrampft an seinem Blatt, sondern richtet seinen Blick direkt in die Menge. In diesem Augenblick weiß er, dass er auf dem richtigen Weg ist und er die richtigen Worte gefunden hat. Seine gute Rede wird zu einer epochalen Rede und sie wird zur Geburt einer amerikanischen Sternstunde.
We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Dieser Marsch auf Washington und die Rede von Martin Luther King markieren einen wichtigen Schritt in der Geschichte der Bürgerrechte in den USA. Mit seinem I Have a Dream nahm der Baptistenpastor und politische Aktivist die weiße Mehrheit in die Pflicht, die Gleichberechtigung für alle Menschen im Land anzustreben, wie es in der Verfassung steht und wie es Abraham Lincoln mit der Aufhebung der Sklaverei im Sinn hatte. Aber warum ist diese Rede denn eine der wichtigsten und besten des 20. Jahrhunderts? Was zeichnet sie aus, wenn man sie nach rhetorischen Kriterien untersucht? Das habe ich den Sprach- und Medienwissenschaftler Daniel Perrin von der Zürcher Hochschule in Winterthur gefragt.
Viele Menschen finden sie deshalb gut, weil sie einerseits klar strukturiert ist, aber andererseits im richtigen Augenblick umstellt aufs Spontane, auf das Zuhören, ins Publikum hineinhören und dann mit dem Publikum zusammen sozusagen singen. Es wird ein Gospelsong aus dieser Rede und aus einer anfangs etwas steifen Angelegenheit wird wirklich ein Fest.
12 Minuten lang bringt Martin Luther King in dieser Rede von 1963 Argumente, dann schwenkt er, sagen Sie, in den Gospel. Es ist tatsächlich ein Refrain mit einer immer gleichen Intonation und eigentlich sind es ja zwei Refrains, die er benutzt im letzten Teil seiner Rede. Einerseits I have a dream und andererseits ebenfalls 4 Silben Let freedom ring. Das sind musikalische Elemente, die er hier einsetzt, um die Emotionen seiner Hörerschaft auch zu wecken.
Ja, der Stimulus war ja auch ein musikalischer, nicht? Die Rede wurde im Wesentlichen geschrieben durch einen beruflichen Redeschreiber und Martin Luther King liest auch ab, was er da sprechen soll. Und ich kann ja nicht in ihn hineinhören, jetzt rückblickend, aber es macht den Eindruck, wie er da plötzlich seinen Blick löst vom Manuskript und ins Publikum und auch in den Himmel blickt beim Reden, dass er wirklich von innen heraus spricht und eben getriggert durch Mahalia Jackson, die er ja kennt, also bring das, was mir so gefallen hat, das ruft sie ihm zu. Er sagt dann, I still have a dream und jetzt kommt er in seinen Traum. Und das ist etwas Musikalisches.
Wie erzeugt man diese Echtheit? Wie merkt ein Publikum eigentlich, ob ein Redner authentisch ist, Daniel Perrin?
Die Forschung weiß das noch nicht. Das ist das Spannende auch an der Forschung, dass wir hier an der Grenze sind. Ich habe das Gefühl, dass es einfach mehr ist als das Gesprochene, als das Hörbare, als das Sichtbare. Das Authentische, das kommt von innen und das merkt man. Die Voraussetzung ist, dass Martin Luther King hier meint, was er sagt, dass er das vertritt, dass er das verkörpert und dass er endlich an diesem Punkt bei sich ist. Er ist nicht mehr am Lesen, er ist jetzt eigentlich am Verkünden.
Und Martin Luther King nimmt auch immer wieder Anspielungen aus biblischen Texten dann in seine Rede. Darüber verfügt er einfach.
Ja, er war bekannt dafür, dass er einen großen Schatz an Zitaten, Anspielungen einfach so mobilisieren konnte beim Reden. Das wurde ihm auch vorgeworfen zum Teil. Er bringt immer wieder die gleichen Sachen. Aber wenn es eben das Gemeinte trifft und er bringt es in dem Augenblick, wo es die Seelen des Publikums zum Schwingen bringt, dann funktioniert das und er hat ein Gespür dafür und das spielt er hier aus. Aber er spielt es nicht aus im Sinne eines rhetorischen Zugs, sondern er verkörpert, was er sagt und das spürt man eben. Man benennt das etwa als Embodiment.
Heute erleben wir das eigentlich kaum mehr. Heute ist das kaum mehr denkbar. Warum, Daniel Perrin?
Da bin ich nicht einverstanden. Es gibt solche großen Augenblicke immer wieder. Aber was halt zugenommen hat, ist das Vorprogrammieren von Reden, von Auftritten, damit nichts schiefgehen kann. Es wird ein Drehbuch aufgestellt, man hält sich an das Drehbuch. Heinrich von Kleist hat einmal gesprochen von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und das ist genau das, was hier auch Martin Luther King zeigt. Im Reden kommt ihm die gute Idee, die jetzt passt, in dem Augenblick. Und er wagt es, das Programmierte zu verlassen und darüber hinaus zu gehen.
Kann man sich das denn heute noch erlauben, so spontan zu formulieren?
Ich denke, man muss sich das erlauben. Also wenn man anstecken, wenn man etwas auslösen will, wenn man bewegen will, dann braucht es diese Augenblicke, wo ich wirklich zu den Leuten, mit den Leuten rede und das Vorbereitete als eine Variante, die gut war, zum Einsteigen hinter mir lasse.
Da machte sich in der Zürcher Nachbarschaft ein Kunstguerillero bemerkbar, der die einen begeisterte und die anderen unheimlich aufregte. Seine Figuren guckten irgendwie schräg um die Ecke oder versteckten sich in einem Winkel. Die Gebäude waren immer einbezogen, die Formen der Architektur verschmolzen fast oder wurden plötzlich beseelt von diesen kleinen Strichmännchen. Das war der Sprayer von Zürich, Harald Nägerli. 30 Jahre ist es her, im August 1983 wurde er festgenommen. Seine Strichmännchen waren die ersten Graffiti in der Limmatstadt. Die Fotografin Gabriela Domeisen dokumentiert, was heute auf diesen Wänden passiert in Zürich. Täglich ist die 46-Jährige unterwegs und fotografiert für ihr Street Art Archive, was auf Wände gesprayt und geklebt wird. Elinor Landmann hat sich mit ihr über Street Art gestern und heute unterhalten.
Vor 30 Jahren, als Harald Nägerli festgenommen wurde, da diskutierte man heftig. Ist das, was der macht, ist das Kunst oder nicht? Wie ist das eigentlich heute? Gilt Graffiti als Kunst?
Ich würde sagen, die Diskussionen sind eigentlich wahrscheinlich noch genau gleich wie früher. Für mich persönlich ist das Kunst, weil ich finde, Kunst ist immer, wenn jemand individuell was macht, also ein eigenes Werk.
Aber es gibt immer noch viele Leute, die sind anderer Meinung. Die Stadt Zürich lässt Graffitis immer noch wegmachen, Basel auch.
Ja, bei uns ist das sicher eine Frage von zu viel Geld, weil bei uns ist es leider ein Sozialprogramm, die Graffitis zu entfernen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es viel mit Vandalismus und Schmutz und Reklamationen zu tun hat, sondern mehr so ein Arbeitsbeschaffungsprogramm ist für Sozialarbeiter.
Ja, es ist ja aber trotzdem quasi dann eine öffentliche Meinung, auf Zürichs Wänden soll kein Graffiti stehen.
Stimmt, aber ich habe ja eine Graffiti-Seite und viele andere haben das auch. Und es gibt tausende von Fans und die junge Generation zum Beispiel, die versteht es ja überhaupt nicht, wieso die offizielle Stadt Zürich so gnadenlos und schnell putzt.
Etwas Gutes hat es vielleicht. Es gibt nämlich wieder Platz für neue Graffitis. Ist das zynisch?
Nein, ist nicht zynisch, weil es ist auch nicht das, was eingetreten ist. Weil ich habe ja etwa angefangen vor fünf, sechs Jahren, intensiv zu fotografieren. Und zu dieser Zeit hat auch das mit dem Putzen recht überhand genommen. Und das Resultat schlussendlich, was man hier in Zürich sieht, ist einfach, dass es keine richtig schönen Graffitis mehr gibt, sondern quasi nur noch in Anführungsstrichen Schmierereien, weil es sich nicht mehr lohnt, was Schönes zu machen, weil es kommt ja eh gleich weg.
Das heißt, die Haltung der Stadt Zürich oder die Haltung der Städte beeinflusst die Qualität der Graffitis?
Ja, glaube ich, weil es ist ja doch relativ zermürbend, wenn man was Schönes macht und dann ist es trotzdem irgendwie so einen halben Tag später schon wieder weg. Weil die Stadt Zürich putzt echt einfach über alles. Also die wertet nicht, sondern ja.
Es kommt alles weg.
Genau.
Gibt es denn in Zürich trotzdem noch Orte, wo man, sagen wir mal, qualitätvolle Graffitis entdecken kann?
Ja, überall. Also ich meine, was heißt qualitätsvoll? Dort fängt es ja schon an bei dieser Unterscheidung, oder? Was ist wertvoll und was nicht? Mir persönlich, ich bin also dokumentierend durch total neutral und mir gefallen teilweise auch Tags oder sogenannte Schmierereien, je nach dem Ort, wo es ist. Und es gibt auch, wie gesagt, super mega Schönes. Also die Künstler lassen sich da nicht unterkriegen. Man findet immer was.
Was ja interessant ist, und das ist vielleicht auch eine Veränderung in den letzten Jahren, dass das Internet immer gebräuchlicher geworden ist. Sie selber, Gabriela Domeisen, Sie haben auch eine App entwickelt. Es gibt eine Zürich-App, es gibt auch eine Berlin-App, eine London-App ist geplant. Da kann man quasi interessante Werke auf einem Stadtplan finden. Merken Sie Unterschiede zwischen den verschiedenen Städten?
Ja, also Berlin ist natürlich ein Paradies, weil die sind so viel größer und haben wahrscheinlich weniger Geld zum Putzen und dann entstehen wahnsinnig schöne Werke, auch ganze Häuserwände. London auch, London hat auch Stadtteile, wo sie es lassen, weil das auch ein bisschen hip ist in London wegen Banksy und so. Mhm. Und das ist natürlich ein Genuss sondergleichen.
In den letzten Jahren ist die Street Art im Kunstbetrieb angekommen. Sie selber, Sie führen eine Galerie für Street Art. Es gibt Ausstellungen. Street Art ist auch auf Kunstmessen präsent. Dass das so was ein bisschen Paradoxes hat, das stört Sie nicht. Ich meine, das ist Kunst, die eigentlich für den öffentlichen Raum gemacht ist. Ja. Eben zum nicht über Sofa hängen. Aber in der Galerie kann ich es kaufen und dann kann ich es mir eben über Sofa hängen.
Ja, eben wie gesagt, bei mir ist es das Fanprinzip. Wenn ich draußen was sehe, zum Beispiel Robbie the Dog, denke ich, wow. Und wenn ich das dann irgendwo kaufen kann für mich zu Hause, ist das für mich ein Highlight. Mhm. Oder? Und es ist nicht, dass ich unbedingt jetzt bei mir zu Hause was will, was draußen ist und es draußen raushaue oder so, sondern wirklich was, ein Werk, wo ich denke, wow, das sieht super aus.
SRF Thema. Risiko.
Risiko ist auch, wenn man keine Rose in der Hand hat, sondern zum Beispiel eine Gitarre, Straßenmusik. Ein riskantes Metier. Man muss die Zuhörerinnen und Zuhörer in jedem Moment begeistern, sonst laufen sie weg. Man muss vor der Polizei auf der Hut sein und man hat, wenn man das quasi hauptberuflich ausübt, null soziale Sicherheit. Die Italienerin Lila Lisi hat 15 Jahre lang als Straßenmusikerin gelebt, bis sie sesshaft wurde. Christina Caprez hat sie in Zürich, wo sie heute lebt, getroffen.
Questo è un bunker, in caso di guerra, penso. Senza aria e senza luce.
Ein miefiger Luftschutzkeller dient Lila als Proberaum. Montag bis Donnerstag arbeitet sie in einer Kinderkrippe. Freitags probiert sie hier ihre Lieder in verschiedenen Stimmlagen und Stimmungen aus.
Qui cerco la mia voce, no?
Besame, besame mucho.
Eine feste Stelle, eine Wohnung und ein Proberaum, das wäre Lila früher sehr fremd vorgekommen. Mit 16 tat sie das, wovon viele Teenager nur träumen. Sie haute von zu Hause ab und brannte mit einem Straßenmusiker durch.
Take a look at my body, look at my hands. There's so much here that I don't understand.
Auf der Straße entdeckte Lila, dass sie mit ihrer Musik Menschen berühren kann. Manche Passanten fühlten sich an ihre erste Liebe erinnert. Für andere drückte ein Lied den aktuellen Trennungsschmerz aus.
Sto vivendo una separazione. Ah, ma sai, questa canzone mi ha ricordato quando io, da giovane, con la mia ragazza, col mio ragazzo. E gente che mi raccontava, cioè, cose che aveva un po' messo nel cassetto, ma che ancora erano vive.
Straßenmusik wurde für Lila zu einer Mission. Zur Mission, den Menschen ihre Gefühle wiederzubringen und ihre Alltagsroutine zu durchbrechen. Dafür lebte Lila während Jahren ein riskantes Leben. Zuerst schlief sie auf der Straße, in besetzten Häusern, bei Bekannten. Später konnte sie sich einen Camper kaufen, blieb aber ohne feste Adresse und Telefonnummer, ohne Bankkonto, ohne Krankenkasse. War sie einmal krank, wartete sie, bis sie wieder gesund war.
Niente, aspettare che passa, perché non potevo cantare, non...
Lila hatte einen guten Schutzengel. Ernsthaft krank wurde sie nie und sie erlebte auch nie Gewalt. Angst habe sie schon manchmal gehabt, sagt die 1,50 Meter kleine Frau. Aber dann wandte sie ihre Technik an. Schultern hoch, Brust raus, Beine breit und festen Schrittes geradeaus marschieren.
Camminavo alzando le spalle, petto in fuori, no? Chitarra, allargando le gambe.
Trotz Schutzengel machte das Leben auf der Straße Lila mit den Jahren müde, vor allem die wachsende Repression durch die Polizei. In Mailand wurde ihre Gitarre beschlagnahmt, in Zürich tauchten Polizisten in Zivil auf und führten sie in Handschellen ab.
Arrivando in Borghese, stando di fronte a me, dicendomi: Ah, è andata bene? Sì, è andata bene. Ah, polizia. Le manette, Urania.
I've been treated so wrong, and I've been treated so long, as if I'm becoming untouchable.
Und so sagte sie nach 15 Jahren auf der Straße Ja zu einem Job als Tellerwäscherin, den ihr Bekannte in Zürich anboten. Auf ihr erstes Bankkonto, den ersten Lohn, ja sogar die ersten Rechnungen auf ihren Namen, war Lila stolz.
Io ero molto orgogliosa di avere il mio conto, i miei soldi alla fine del mese. Ricevevo bollette da pagare col mio nome sopra.
Seit über 10 Jahren ist Lila nun sesshaft. Nur Deutsch spricht sie ungern. Fast so, als ob sie sich damit einen letzten Rest des Nicht-Dazugehörens behalten wollte. Statt auf der Straße singt Lila nun sporadisch in kleinen Bars oder an privaten Anlässen. Doch mit diesem geregelten Leben ist die bald 40-Jährige je länger, desto unzufriedener. Früher hatte sie viel Zeit für sich. Sie erinnert sich an einen Glücksmoment von damals. Regentropfen auf einer Fensterscheibe.
Tutte queste lacrime sul vetro mi hanno emozionato tanto. E questo adesso lo perdo perché sono in ritardo, devo andare a lavorare. Ho dimenticato ancora il formulario perché dobbiamo avere un Standortbestimmig.
Heute rennt Lila Terminen und Formularen hinterher und hat das Gefühl, ihre Lebendigkeit und ihre Kreativität blieben dabei auf der Strecke. Und so hat sie vor kurzem beschlossen, ihre feste Stelle wieder aufzugeben. Trotz Angst vor der Ungewissheit.
Una cosa che mi fa paura. Ho intenzione di lasciare il lavoro. Non so come mi manterrò, ma ho bisogno di respirare. Vita, Sentimenti, Intensità.
Schon nur die Aussicht auf die freie Zeit inspiriert Lila. Und so hat sie, die jahrelang nur Covers sang, vor kurzem angefangen, ihre eigenen Lieder zu schreiben.
Not thinking enough for me, solace, inconsolable. 'Cause everything I come up with isn't relevant. In need of money and encouragement, lost but with the view, a desire to explore songwriting, but right now I'm still a cover. Right now I'm still a cover.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.